Wir wissen mehr über Singles, wie wir tatsächlich über den Sport in unserem Umkreis wissen.
Willkommen zu Innovation Mindset, der Podcast von Professor Dr. Stefan Lacher, Experte für Innovationsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, sowie Resa Mehmann, leidenschaftlicher Startup und Innovation Geek. Heute schauen wir gemeinsam hinter die Kulissen der Actinate GmbH. Das Thema, wie Actinate mit smarten Lösungen Fitnessstudios digital revolutionieren möchte.
So gut, hallo zusammen. Ich freue mich wirklich, heute unseren ersten Gast begrüßen zu dürfen. Das ist Bill Stichter von Actinate. Für mich persönlich ein Stereotyp im positiven Sinne eines Gründers. Und bevor ich dich weiter in den Himmel lobe, Bill, vielleicht kannst du dich vorstellen, wer bist du und was machst du?
Hi, wie ihr schon gesagt habt, Bill Schlichter, Gründer von Actinate, auch Geschäftsführer. Ich selbst bin Sportler mit dem Herzen, aber auch ITler, geschult, Wirtschaftsinformatik studiert. Hatte schon sehr früh eine Liebe für die IT durch meinen Vater und meine Familie, die uns Computer hingestellt hat, mich mit jedem rumspielen durfte. Dachte, ich werde Programmierer, weil ich einen Computer hatte. Hatte absolut keine Ahnung, was Programmieren bedeutet, bis ich in meinem Studium knallhart festgestellt habe, das ist nicht für mich. Musste mich nochmal umfokussieren auf den wirtschaftlichen Teil, weil was ich ganz gut konnte, ist verstehen, wie was gebaut wird und funktioniert und den Mehrwert davon rausfinden und ein Businessmodell hinterpacken und das jemandem verkaufen. Von daher habe ich dann nach meinem Studium als Wirtschaftsinformatik, die ich abgeschlossen habe, 2010 auch direkt als IT-Berater angefangen. Da war ich bei Daimler und bei der Otto AG im Big Data und Virtualisierungsumfeld unterwegs. Ich wollte früher Basketballprofi werden. Habe diese Ader nie verloren. War überall in Deutschland unterwegs, habe keine Sportplätze gefunden. Also habe Sportplätze per Google Maps suchen müssen, war immer auf der Suche nach Leuten in der Region, mit denen ich Basketball zocken konnte, weil immer einen Ball mitzunehmen, war ein bisschen chaotisch. Basketball, die einzige Voraussetzung, die du eigentlich brauchst, sind kurze Hosen und ein paar Schuhe. Gescheite. Wenn jemand einen Ball hat, kannst du mit ihm spielen. Wenn du weißt, wo ein guter Platz ist, gibt es Leute für Pickup-Games. Das war allerdings in 2015 noch nicht so ausgeprägt oder gegeben, über Facebook, WhatsApp Leute in Hamburg oder in München zu finden. Spontan war nicht so möglich. War mehr Recherche, sogar auch einen Sportplatz finden. Und da dachte ich, ich habe da eine Idee. Ich will die Welt des Sports digitalisieren, eine Metaschicht aufbauen, wo alle Sportangebote zentral sichtbar sind. Das war die erste Idee, die Actinate Your Sports Community. Und ich dachte, ich kenne ein paar Entwickler. Das müsste doch machbar sein im heutigen Zeitalter oder damals auch, wo alles im Smartphone verfügbar ist, von Restaurants bis Unterhaltung bis Singles. Wir wissen mehr über Singles, wie wir tatsächlich über den Sport in unserem Umkreis wissen. Dachte ich, die Aufgabe, das mache ich. Das findet doch jeder toll. Meine Mutter hat gesagt, das ist eine super Idee. Mein Vater hat gesagt, das ist eine super Idee. Von daher muss es doch gut sein. Was ich festgestellt habe, da auch ganz schnell, als wir da rauskamen, jeder will mehr Sport machen, nicht jeder macht's, nur weil viele Leute dir zusagen. Als Gründer würde ich sehr oft kritisch hinterfragen, ist jemand bereit, Geld dafür zu zahlen, weil dann kommst du mehr auf eine gute Idee, sondern eine gute, das unterscheidet eine gute und eine sensationelle Idee, wenn jemand bereit ist, Geld aufs Problem zu werfen, weil es wirklich bei ihm so brennend ist und so sehr drückt. Das war ein Fehler, den wir am Anfang gemacht haben. Wir haben nur Lob geerntet von allen Seiten, den Investoren 2016 gefunden, um auch unsere App zu testen. Da kamen wir auch auf den Markt in 2016 mit der Sports Community, haben sie veröffentlicht in Heidelberg und Mannheim. Und sobald wir das Geld weggezogen hatten, haben wir festgestellt, die Idee ist super, aber die Praxis, an der fehlt es. Mhm. Weil wenn nicht 1.000 Leute pro Tag reinkommen und 100 Leute, 10 Leute stecken bleiben, hast du auch keine Community, die du aufbauen kannst, die nachhaltig läuft. Und wir haben es ein halbes Jahr getestet und dann schnell festgestellt, dass unsere Wünsche und die Realität voneinander abweichen und mussten uns dann neu erfinden.
Und was heißt wir? Also wie viele Co-Founder hattest du mit dabei?
Ich hatte 4 Co-Founder, also das war einmal mein Vater, der als Business Angel mit dabei war, also 3 Co-Founder, ich, mein Vater, der uns als Business Angel und Mentor zur Seite stand, Stefan Dubi und Florian Biebel. Die einzigen, die überbleiben bis jetzt, ist mein Vater von dem. Wir uns neu erfinden mussten, wie gesagt, die Sports Community wird's nicht. Ja. Wir waren zu diesem Zeitpunkt, es muss Mitte 2017 gewesen sein, wo ich die Pfitzmeier Unternehmensgruppe, für die, die es nicht wissen, Pfitzmeier Venice Beach ist die 9. Fitnessstudio-Kette Deutschlands mit über 180.000 Mitgliedern, 50 Studios, haben wir drüber gesprochen. Wir wollten sie eigentlich in diese erste Idee mit integrieren. um die Bekanntheit, um sie als Marketingpulver, als Multiplier zu verwenden. Dann haben sie mir davon erzählt, dass sie auch digitalisieren wollen und eine eigene App machen, eine Lösung, die schon digitale Angebote darstellen. Das war halt ein Kursplan via PDF. Mhm. Und da habe ich anderes Bild von Digitalisierung gehabt.
Das heißt, ihr wolltet zuerst mit dem Fitnessstudio zusammenarbeiten, damit sie eure ursprüngliche Idee von der Plattform, wo Menschen zusammenkommen, gemeinsam Sport genau. machen, dass sie das unterstützen. Das
genau, ich wollte ihre 50 Standorte, wollte ich als Standorte in der Sports Community mit drauf haben, um ihnen da einen Vertriebskanal aufzumachen, neue Kunden zu akquirieren, öffentliche Events zu veranstalten und die Region auf sie aufmerksam zu machen. Wir sind quasi ein Marketing- und Vertriebstool für sie. Gleichzeitig die Möglichkeit, gewisse Sachen zu integrieren und weiterzuentwickeln. Das hatten wir auch gemacht, da waren sie gleich dabei. Und dann habe ich einen Harry kennengelernt, der technische Leiter, der operative Leiter, CIO, Chief Information Officer von Pfitzmeier ist, der hat gleichzeitig mir erzählt hat von seinem Digitalisierungsvorhaben und dass er ein paar Sachen interessant findet und guckt, ob wir die Sports Community für sie verwenden könnten. Aber ihm gesagt, würde ich nicht machen. Wenn ich mir, und da kam es dann zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, warum, hat er gefragt, warum kann man doch nutzen, habe ich gesagt, der Mehrwert für die Mitglieder ist nicht da. Wenn wir es nicht schaffen, dass diese App aktiv genutzt wird, kann ich dir keine Daten generieren und Erfolge produzieren, die für dich nachhaltig sind, um Marketingkosten reduzieren, Prozesse zu optimieren, eine langfristige Lösung zu haben, wie du digitale Geräte, deine bestehenden Systeme integrierst, wo du ein holistisches System aufbaust, was Digitalisierung auf einer sehr weitdenkenden Ebene aufbaut, bereits beginnt und dir die Zukunft ermöglicht, so wie wir jetzt bei Corona festgestellt haben, zu reagieren auf verändernde Umstände. Und das war, und dann hat er gefragt, wie ich mir ein Fitnessstudio der Zukunft vorstellen würde. Und dann kamen wir zu dem Gespräch weg von seiner Lösung, gesagt, wenn ich die Möglichkeit hätte, Harry, und wenn ihr euch weiter abheben wollt von dem Markt, stelle ich mir ein Fitnessstudio der Zukunft vor, dass mein Trainer weiß, wenn ich durch das Drehkreuz läuft. Weil er einen Termin mit mir vereinbart hat, weil alles schon digitalisiert. Das heißt, das Mitglied wird digitalisiert in einer Form, das ihm unterstützt dabei, sein Ziel zu erreichen. Der Trainer kriegt Zugriff auf diese Information, wenn das Mitglied es erlaubt. Alles nochmal hier DSGVO-konform und auch in Abstimmung mit dem Mitglied. Ich habe einen Termin bei meinem Trainer. Mein Trainer weiß, wenn ich durchs Drehkreuz laufe, weil alles vernetzt. Sein Tablet, sein Trainer-Dashboard pingt, Bill ist hier, dein Termin. Ich stehe nicht vorne vor dem Tresen und wundere mich, wann mich jetzt jemand bedient, weil die an der Theke gerade nicht Zeit hat, mich zu bedienen. Er weiß auch, dass ich da bin. Was habe ich denn gemacht? Wie habe ich trainiert? Was für Kurse habe ich teilgenommen? Wie viele Schritte habe ich? Alles, was ich mache im Bereich Gesundheit, wird digitalisiert und alles, was ich im Studio anzubieten habe, kann ich mit dem Smartphone oder mit der Smartwatch anknüpfen, um meine Trainingsergebnisse festzuhalten, um meine Ziele zu verfolgen. Wenn ich das mache, hat der Trainer eine Kundenbindung, die unglaublich ist, weil egal, ob er im Studio außerhalb trainiert, egal, ob nach 6 Monaten, 9 Monaten, 12 Monaten, er weiß, wer das Mitglied ist, er weiß, Bill, Schulterverletzung, wollte Basketballer werden, sein Ziel ist, er will wieder sein Sixpack sehen, nicht den Speckbauch, der hat was, wo er drauf hinaufarbeitet, er hat einen Anknüpfpunkt. Und da hat die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt, er kann diese ergänzen, indem er sagt, Bill, wir haben morgen einen Termin, dürfte ich in deine Daten, dürfte ich deine Trainingspläne sehen, dürfte ich sehen, wie du sie benutzt. Und dadurch weiß er, wer das Mitglied ist und dadurch reduzieren wir diese 50 irgendwas Prozent Absprungsquote am Ende des Jahres drastisch.
Lass mich vielleicht gerade nochmal beim Thema Kunden einsteigen. Da bist du gerade drauf eingegangen ja schon, aber von eurem Weg her nochmal. Du sagtest, ihr seid an der Community, an dem Community-Gedanken, also Endkunde, Sportler erstmal gestartet. Ihr seid über euren Weg jetzt beim Kunde Fitnessstudio erstmal rausgekommen. Sind das immer noch eure beiden Kundensegmente? Gibt es vielleicht noch weitere? Wie würdest du die Schwerpunkte sehen? Da kannst du uns nochmal so ein bisschen über diese Kundensegmentierung bei euch da berichten.
Ist spannend, weil genau das sind wir jetzt auch strategisch dran, wie fokussieren wir uns, weil wir haben ein paar mit RB Leipzig spannende Projekte, mit der weltgrößten Fitnessmesse, der FIBO, ein neues spannendes Projekt für wie man Messen digitalisieren. Passt das zu meinem Ziel? Mein Ziel ist immer noch nach wie vor, die Welt des Sports zu digitalisieren und eine Metaebene zu kreieren, wo verschiedene Dienstleister, die wir jetzt auch, denen wir Lösungen anbieten, personalisiert für Sporthallenbetreiber, Fitnessstudios, die wir dann in einer Plattform nochmal kapseln. Also mein Ziel ist immer noch über B2B zu B2B2C. Wir akquirieren Kunden. Wir geben Vereinen eine Plattform, auf denen sie digitalisieren können, ihre Angebote, damit wir an die Endkonsumenten drankommen und diejenigen, die Vereinsmitglieder, die Fitnessstudio-Mitglieder, die Unternehmenssport, haben wir gerade eine Lösung veröffentlicht für einen Kunden, der hier ums Eck kommt und für Firmenfitness vom Fitzmeier für ihre 570 Kunden, wo wir sagen, das sind die Leute, wo für uns von meiner Firma und von meiner Vision das meiste Potenzial drin steckt im B2C. Aber B2B, jedes Sportlersegment einzeln zu digitalisieren und dann zu verknüpfen auf einer Plattform, das ist die Roadmap.
Verstehe, aber gleichzeitig die Aussage, selbst die Community aufzubauen, das war dann vielleicht doch ein bisschen zu dickes Brett. Deshalb geht er jetzt über Multiplikatoren, die schon eine Community haben, so in eine skalierbare Größenordnung.
Fasst das ganz gut? Genau, wir machen dadurch Geld. Wir kaufen uns dadurch sehr viel Zeit, um diesen zweiten Weg, den wir jetzt auch angehen, vielleicht mit einer VC-Runde, der einfach sehr viel Geld braucht. Mhm. Weil wir haben sehr viele Konkurrenten gesehen, die auch diesen Konsumentenmarkt angingen mit einer Freizeitsportplattform, die zugrunde gegangen sind. Warum? Da waren auch von Rocket Internet waren ein paar dabei. Die haben gleich gedacht, sie können komplett Deutschland erobern. Aber wenn du in Berlin sitzt und in Heidelberg, es hilft dir nicht. Du musst entweder ein Biotop aufbauen und dann langsam wachsen oder verschiedene Feuer gleichzeitig setzen. Und dafür ist halt Marketing. Mhm. Marketing essentiell. Oder du hast es geschafft, über jeden Verein in Deutschland eine Lösung anzubieten und deren Mitglieder sind da drauf. Und dadurch hast du schon mal den Fuß in der Tür und dann kapselst du sie zusammen zu einer. Und dann baust du diese Metaebene für jeden, der daran teilnehmen will. Weil dann hast du für den Verein ein Marketing, ein Akquise-Tool mitgemacht, eine Riesenplattform und auch für Fitnessstudio-Betreiber. Aber da sind wir noch ein bisschen weg. Also das ist Big Picture, habe ich immer noch diesen Traum, diese Welt des Sports für mich einfach als Sportler. Ich möchte jederzeit wissen, ich möchte es für meine Kinder, ich möchte, dass sie jederzeit wissen können, wo finde ich eine Kletterhalle, wo finde ich Leute, die Fußball spielen wollen, wo kann ich mich zum Hiken anschließen, da findet eine Radtour statt, weil ich finde es Moneymaker wie Essen, Entertainment, Singles, die sind alles so präsent, aber wenn es um die Gesundheit geht, leider noch nicht da, wo wir es sein sollten, meiner Meinung nach.
Das ist mein Traum. Die Vision ist ziemlich, ziemlich gut und ich hatte damals mit meinem Startup eine ähnliche Vision, eine Plattform, wo Sportdaten auch zusammenkommen. Jetzt kommen wir mal zur interessanten Frage von der Monetarisierung, also dein konkretes Geschäftsmodell. Also wie kommt jetzt vom Kunden 1 Euro in deine Tasche rein? Also wie rechnest du ab?
Genau, wir haben verschiedene Modellpakete. Das heißt, du kannst dir unsere Lösung, die aus einer Webkonsole, einer TV-App, einer Smartwatch-App und einer Smartphone-App besteht, kannst du dir verschiedene Pakete, Funktionen kaufen quasi. Du kaufst für 250 Euro pro Studio oder für 150 Euro, aber dann reduziert sich unser Support, der Funktionsumfang, du kriegst keinen Livestream mehr mit, du kriegst keine Smartwatch-App. Das heißt, wir haben verschiedene 150, 250, 450 Euro pro Standort, den wir haben, den wir festhalten. Wir hatten verschiedenes, wir mussten uns da finden, also ein neues Modell so zu entwerfen, weil wir hatten ja eins, wir machen mehr Geld, je mehr Nutzer unsere Plattform verwenden, desto mehr Geld könnten wir potenziell machen, weil dadurch, je mehr Nutzer unsere Plattform verwenden, desto mehr Geld macht unser Kunde. Mhm. Da hatten wir so ein ganz flaches, sagen 50 Cent pro aktiver Nutzer. Mhm. Hat überhaupt nicht funktioniert.
Was hieß damals aktiv für dich?
Hat sie mal geöffnet und verwendet sie.
Okay.
Das heißt wirklich, wenn du die App runtergeladen hast letzten Monat und hast diesen Monat nicht verwendet, rechnen wir dich nicht ab. Ah, ja. Das Modell, dachten wir, wäre super einfach, weil Fitnessstudio-Betreiber die Marge sehr dünn ist. Dachten wir, je mehr sie genutzt wird, desto mehr Nutzen hat sie für dich und desto relevanter bist du, desto diese 50 Cent sind ja ein Klacks.
Ja. Lass mich nur dann noch kurz nachfragen. Die 50 Cent hätte aber auch da das Fitnessstudio getragen, nicht der Kunde, nicht der Sportler.
Genau, sie hätten das ja wiederum mit anbieten können, als möchtest du Zugang in die App, kostet dich nur 50 Cent mehr pro Monat. Das haben wir ihnen dadurch offen liegen lassen im Vertrag. Weil wir dadurch auch sagen konnten, wir wollen Erfolgserlebnisse, wir möchten, dass du erfolgreich bist, nur wenn du erfolgreich bist, verdienen wir mehr. Hätte natürlich die schöne Skalierung, das bei Pfitzmeier, so wir haben jetzt bei Pfitzmeier, Venice Beach, über 60.000 Nutzer pro Monat, die aktiv die Lösung verwenden. Das wäre schön. Wäre tatsächlich, das war unser Gedanke, eine Win-Win-Situation kreieren. Sie kommt nicht an. Aus Realität und Praxis war lang voneinander entfernt. Wir haben 2018 haben wir die, also nochmal in die Lücke zu füllen und euch eine Timetable zu geben. 2017 haben wir ums Überleben gekämpft. Ende 2017 haben wir einen Vertrag mit Pfitzmeier unterschrieben, die uns eine neue Lebenslinie gegeben haben, haben uns aber auch nur bis Oktober gegeben, um diese Lösung Oktober 2018 auf den Markt zu bringen. Okay. Dezember 2017 unterschrieben. Oktober 2018 haben wir gesagt, wir kommen mit der geilsten Fitness-App, die die Welt je gesehen hat, auf den Markt. Ambitioniert, vieles versprechen, hat aber auch nur so dazu geführt, dass wir weiter überleben. Nachdem wir diese Lösung fertig hatten und perfektioniert für Pfitzmeier in ihre Prozesse, mussten wir da ein Geschäftsmodell draus machen. Das heißt, erstmal der erste Kunde, er ist happy, hat funktioniert gut, jetzt können wir es weiterverkaufen. Weil Pfitzmeier ist tatsächlich in der Fitnesswelt unter den Top 10 mit nur einem regionalen Angebot unglaublich bekannt. Jetzt kamen wir dann, haben wir da drüber nachgedacht, während wir es entwickelt haben. Wir kommen mit diesem Pay-as-you-grow-Konzept raus, weil das muss doch gut ankommen bei der Fitnessindustrie. Dünne Margen, easy access, keine Customization, keine Kosten. Einer, den ich sehr schätze, Willi in Elbgym aus Hamburg, der mir gesagt hat, bist du blöd? Das zahle ich doch nicht, Mann, das zahle ich nur für Lösungen. Sag, Willi, das ist ein guter Deal. Wenn es erfolgreich ist, wenn du diese, ich glaube, er hat irgendwas 47.000 Mitglieder, wenn du diese zahlst, dann ist das erfolgreich, das läuft. Dann komm noch mal mit so einem Ding, ich klatsche dir auch nicht. Das ist auch interessanter Kerl. Und da hat er gesagt, ganz einfach, und da habe ich sehr auf seinen Rat, wir mussten uns da vertrieblich finden, wo wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich eine Flatrate für jedes Studio, weil sie bereit sind. Digitalisierung war da überhaupt noch nicht, war nice to have. Sie haben es noch nicht verstanden. Das hat sich jetzt verändert. Da kommen wir auch gleich nochmal in der Timeline zu Corona. Sicher bei euren Fragen drauf zu, wie sich die Welt da verändert.
Ja, haben wir angedacht.
Damals war das ein Gimmick. Schön. Marketing-Tool für Mitglieder. Ihr habt Zahlen, klar, ihr macht Geld. Ja. Aber brauche ich es wirklich? Meine Mitglieder haben es gefragt. Wir haben es sehr genau analysiert. Kommt es von unten rauf oder von oben? Hoher Widerstandsfaktor zu akzeptieren, dass Digitalisierung einen Mehrwert haben kann für dich und deine Mitglieder für die Aktivierung. Von daher, Lesson learned, flacher. Die denken immer nur an ganz Großen, das Endbild von all ihren Mitgliedern, wenn sie es benutzen. Von daher mussten wir uns bei dem Geschäftsmodell auf ein standortspezifisches fokussieren. Wir begrenzen die Nutzerzahl auch und sagen, wenn du dann pro Standort über 5.000 aktive Nutzer hast, müssen wir mit der Server-Performance hochgehen, weil wir rechnen pro aktiver Nutzer, wie viel lädt er runter, was macht er, haben wir halt auch Kosten unten drunter, die skalieren müssen.
Kannst du auch sagen, wie viele aktive Nutzer du aktuell hast? Oder erstmal, wie viele Kunden du, Fitnessstudio-Ketten du hast, wie viele aktive Nutzer du hast? Grobe Zahlen mal nennen?
Ja, wir haben 10 große Fitnessstudio-Kunden. Die größten kamen jetzt gerade mit rein und sind gerade im Onboarding-Prozess. Über 100.000 aktive Nutzer.
Wow.
Ist gut geworden, ja. Es kommt sehr gut. Wir müssen Sie zahlen für was Geld, was sie oftmals nicht intern richtig promoten. Also die Herausforderung ist, dass unsere Existenz berechtigt ist, weil wir haben eine super Lösung. Wir müssen unsere Kunden animieren, dass sie ihre Mitglieder animieren, die App runterzuladen.
Ja.
Die müssen Content kreieren. Wir haben Themenbereiche, Experten, Wissen, Foren. Wir haben Trainingspläne, die sie schreiben können. Wir haben eine der besten Tools, um ihre Mitglieder aktiv zu halten bei Laune. Aber wenn sie, was nützt dir ein Ferrari, wenn du in Amerika nur 50 fahren darfst? Und das muss man ihnen ein bisschen beibringen, wann sie richtig, was sie machen. Wir haben jetzt Deep Dive Analytics, wo wir sagen, was sind die besten Tageszeiten zum Posten, die erfolgreichsten Notifikationen, welcher Content kommt super bei was für Mitgliedern an, was ist deine Zielgruppe, wo wir ein ziemlich viel schon mitgeben zu sagen, um die App erfolgreich zu machen, um deine Absprungsrate zu reduzieren, musst du die folgenden Maßnahmen auch machen, weil sonst nützt dir die Technologie nichts. Das ist noch ein bisschen eine Herausforderung, wo wir jetzt dran wären, aber seitdem wir das machen, gehen die Zahlen durch die Decke und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, noch lange nicht da.
Lass mich vielleicht an einem Punkt nochmal nachhaken, den finde ich sehr spannend. Du hast uns gerade sehr bildlich beschrieben, wie eure Suche nach dem richtigen Geschäftsmodellmuster war, wo ihr mit Pay-per-Use gestartet seid und dann doch bei einer Flatrate angekommen seid. Ganz, ganz spannend und auch, glaube ich, für viele eine Herausforderung ist aber auch immer die Frage, was ist denn jetzt der richtige Preis? Also sind es eben die 50 Cent oder 15 Cent in der Pay-Per-Use oder ist es eben 150, 250, 450 gestaffelt oder müsste es 10% mehr oder weniger sein? Kannst du uns einmal beschreiben, wie seid ihr auf die Preise so gekommen? Wie habt ihr die hergeleitet von der Kalkulation oder von Marktvergleichen? Was war da eure Vorgehensweise?
Viele Herausforderungen. Erstmal haben wir uns vorgestellt, was wollen wir? Wir haben viel hierfür geblutet. Wir wollen ein skalierbares Modell. Wir wollen wir haben eine attraktive Lösung und wenn wir das erfolgreich schaffen, sollten wir an diesem Erfolg beteiligt werden. Punkt. Erster Gedanke. Deswegen dieser Pay-as-you-grow-Konzept. Ist es schnell die Tür rein? Es hat keine großen Kosten, keine großen Risiken. War unser erster Fehler und Gedanke. Wir haben dann unsere Konkurrenten angeguckt, die kamen immer mit einem Fixum ums Eck, auch Entwicklungskosten, dachten, da können wir die Konkurrenten ausstechen, quasi rausnehmen, indem wir sagen, kein Risiko, no risk, high reward. Da haben wir auch gedacht, da kommen wir besser mit ums Eck. Nur mal der erste Gedanke zu sagen, was waren unsere internen Gedanken zu dem Modell, wie kamen wir drauf? Wir haben das anhand der Kunden berechnet und gesagt, da kommen wir am schnellsten zu einem Break-Even und einem skalierbaren Modell. Mhm. Ist in der Realität, wie ich schon beschrieben habe, sehr schnell gescheitert, weil die Fitnessstudios halt nur den großen Preisbatzen sehen und nicht den Mehrwert. Die kalkulieren in monatlichen Fixum, die sie versuchen, so gering wie möglich zu halten. Deswegen, sie zahlen ihre Mitarbeiter auch nicht besonders gut. Deswegen, jeder Trainer, der für ein Fitnessstudio arbeitet, wird sich selbstständig machen irgendwann, wenn er mehr Geld verdienen möchte. Da war der Fehler, dass wir da den Markt hätten mehr involvieren müssen. Meiner Meinung nach, wir hatten einen Top-Kunden mit Fitzmeier und Venice Beach, wo wir einfach mal zu ihnen hätten hingehen müssen. Das ist auch mein Rat für jeden. Wenn ihr einen Pilotkunden habt, bindet den so eng an euch, dass er euch als Ratgeber und Testimonial zur Seite steht. Wir dachten, wir wollen Fitzmeier jetzt nicht involvieren, um nicht so in die Karten schauen zu lassen, was wir machen und vielleicht zukünftig rein. Am besten wäre es, weil ich habe ein super Verhältnis. Harry ist einer der Gründe, warum wir noch existieren und ein Wahnsinnskerl, mit dem ich tagtäglich telefoniere, mit dem ich sehr viel rat und sehr viel lerne und der mich sehr viel auch in die Fitnessindustrie reinbringt. Und das hätte ich besser nutzen sollen. Das war unsere erste Erkenntnis. Nutzt euren Pilotkunden sehr eng, bleibt ihm treu, gebt ihm ein bisschen mehr, damit ihr von ihm lernen könnt,
wenn wir viel jüngere zuhören. Hattest du aber nicht Angst, dass vielleicht der Pilotkunde zu sehr Einfluss hat auf deine Product Roadmap, die du für dich aufgestellt hast?
Definitiv. Ist eine Herausforderung, vor allem beim anspruchsvollen Kunden, der sich als das Nonplusultra sieht und glaubt, und das war oftmals auch eine Herausforderung, weil was wir als Ideen hatten für die Entwicklung, ja, hat nicht übereingestimmt mit ihren Prozessen. Aber wenn du ein größeres Bild vor Augen hast, und das ist schwer manchmal zu tun, weil sie regional denken, ihre Welt besser kennen wie du,
ja,
sie kennst, aber Big Picture Denken war bei denen halt nicht mit drin. Also
wie hast du das validiert? Also im Sinne von, der Kunde sagt A, aber du bist überzeugt davon, dass B eigentlich die Lösung für die große Masse an Kunden ist. Ja, wie bist du mit der Situation umgegangen?
Also wir haben es auch da ganz einfach gemacht. Wir haben gewisse Sachen, wenn sie sie unbedingt haben wollten, wenn sie von unserer Roadmap differenzieren, muss ein Change Request her. Mhm. Dieser Change Request wird eiskalt abgerechnet, hat x projektartige Stunden dahinter. Und wenn dir es bereit ist, dafür Geld in die Hand zu nehmen, können wir es gerne machen. Oder wir gehen diesen Weg und können es dann nach und nach implementieren auf eine andere Art. Mhm. Liegt an dir. Wenn ihr bereit seid, die 20.000, 30.000 Euro draufzuwerfen auf das Problem, wenn es für euch so ist, dann machen wir das. Dadurch konnten wir eine gewisse Distanz haben. Wir haben sehr viel für sie getan. Wir haben sehr viel auf ihre Prozesse angepasst. Warum? Es war für uns die beste Art zu lernen.
Yeah.
Weil wir sind technikverliebt, sportverliebt. Was wir nicht kennen, ist, wie arbeitet ein Personal Trainer in einem Studio? Wie arbeitet ein Kursleiter? Wie arbeiten die Thekenmitarbeiter? Also wir haben da sehr viel gelernt und sehr viel angepasst und wir sind sehr zu schätzen, dass sie uns da quasi über die Schultern haben schauen lassen, wochenlang, aber gleichzeitig die Distanz zu sagen, das passt bei uns nicht mit rein und das ist manchmal immer noch ein politisches Thema, wo wir sagen müssen, wir machen es, aber dafür müsst ihr auch bereit sein zu zahlen. Mhm. Und das tut dann schon mal sagen, nee, dann warten wir.
Mhm. Also Standard per Roadmap versus kundenspezifische Wünsche,
genau, die
entweder vom Zeitpunkt oder von der Funktionalität eben nicht mit eurer Roadmap gerade.
Genau, und das ist auch ganz leicht, dass wir das am Anfang schon immer platzieren, wenn Sie das möchten, weil unser Modell ist, ihr kriegt eine App, die Millionen wert ist, in dem auch im Endprodukt, weil die Entwicklung sich immer weiter verbessert für einen kleinen Preis. Aber dafür muss es ein skalierbares Modell sein, was für viele andere drin sind. Ja. Habt ihr was auch, und das haben wir auch bei Fitzmeier gesagt, dass unsere anderen Kunden auch verwenden möchten, berechnen wir das nur zum Teil. Und dadurch integrieren wir das ganz schnell und einfach mit rein in die Lösung. Mhm. Und ja, aber um nochmal zurückzukommen auf die Frage, wie haben wir dann unser Modell weiter gefunden? Das waren dann eins dadurch auch Customization, Personalisierungsthemen, die mit reinkommen. Aber mein Rat wäre da einfach bleib sehr nah, finde einen Pilotkunden, mit dem du zusammen auch wachsen kannst, der dir Feedback gibt und uns hilft zu validieren. Frag, wenn du noch kein Modell hast und je das toll findest, ob jemand bereit ist, das Geld dafür in die Hand zu nehmen, und test es auf dem Markt, weil auch da danach mussten wir uns preislich finden. Wir sind teurer als der Markt, aber wir sind auch sehr viel customizable, personalisierbarer als andere Lösungen da draußen, und wir rechtfertigen unseren Aufpreis, unseren teuren Preis mit Qualität.
Also ihr habt auf jeden Fall Konkurrenten, ich sag jetzt mal. Kann man so das zusammenfassen, ihr seid so eine Art vielleicht OS, also Betriebssystem für Fitnessstudios, um ihre Mitgliederdaten im Sinne von Fitnessdaten zu verwalten. Kann man das irgendwie?
Ich würde uns als Digitalisierungsschicht sehen.
Okay.
Wir verbinden Menschen mit Menschen, Geräten mit den Menschen. Wir haben quasi eine neutrale Haltung, sind deswegen Partner mit Under Armour, Samsung, Life Fitness, Technogym. Die beiden letzten, weil Life Fitness, Technogym sind Gerätehersteller, die natürlich im Konkurrenzkampf sind, aber wir die API auf ihre intelligente Zugriff, ihre intelligenten Geräte, das sind Laufbänder, das sind manche vollautomatisierte Maschinen, die dein Gewicht tracken, die deine Wiederholung tracken, dein Widerstand, Performance-Messung. Wir integrieren die dran und wir machen diese Daten in einer zentralen Schicht aufrufbar für Mitglieder, Trainer und für den Studiobetreiber. So sehe ich uns.
Ich habe davon jetzt gar nicht mitbekommen, dass es da überhaupt weitere Player am Markt gibt in dem Bereich. Oh. Also dass so, ich sage jetzt, wenn jemand zentral eine Plattform bereitstellt. Ich kann mir vorstellen, dass es viele einzelne Entwickler gibt, die oder Entwicklungsunternehmen gibt, die für ein Unternehmen was machen. Aber so, ich sage jetzt mal, zentral API-gesteuert Fitnessdaten anzubinden, klingt für mich erstmal
sogar. NetPulse, ja? Virtual Gym aus der Niederlande, NetPulse aus dem Silicon Valley, die so ein ziemlich ein Baukastenprinzip, also one size fits all. Du kannst dir zwar deine Lösung ein bisschen anpassen, aber du möchtest eine App mit Training, digitalen Übungen. Deine Trainer dürfen sie nicht selbst filmen. Das ist einfach ein Kasten, den kriegst du mit, ein Übungsset. Du hast gewisse Integration zu manchen Laufbändern oder anderen Geräten im Studio. Die sind nicht schlecht, die sind gut. Mit denen habe ich, die habe ich auch schon ein paar Mal getroffen. Die sind halt ein recht großes Unternehmen. Die haben sicher den größten Marktanteil, haben auch mit ihrem Gründer bzw. CEO und ersten Business Angel sehr viel gesprochen. Der wollte uns aufkaufen.
Wirklich?
War ein interessantes Gespräch, sehr, sehr interessanter Kerl. Aber ja, also die sind groß. Der Markt selbst ist umstritten. Okay. Und die gehen halt, die versuchen sehr aggressiv mit einem sehr geringen Preis die Leute aufzukaufen, was meiner Meinung nach nicht nachhaltig ist.
Aber da vielleicht nochmal kurz einsteigen. Also du wirst sagen, euer Markt ist durchaus auch von Wettbewerbssicht hier auf dem Preiskampfniveau, ja, oder ist es doch eher Funktionalitäten, dass man sagt, wir haben jetzt die überzeugenderen Features and Functions und deshalb können wir Kunden gewinnen? Womit ziehst du die meisten Kunden an Land?
Also es tut ihnen oftmals weh. Wir hatten jetzt eine Easy Fitness zum Beispiel, eine der größten Ketten Deutschlands. Da waren wir kurz vorm Abschluss, wo ich gesagt habe, wir geben diesen Kunden auf oder wir gehen nicht weiter runter. Und das war quasi es. Wir sind schon von unserem 150-Euro-Modell auf 100 € runtergegangen, weil wir den Kunden haben wollten. Die sind über 220 Franchise in Deutschland. Dann wären wir deutschlandweit aus. Wäre ein schönes Sprungbrett für uns gewesen. Mhm. Wir wussten, dass unser Konkurrent NetPulse mit 60 € pro Standort bewirbt und der Franchise-Geber ja das Problem hat, dass seine Franchise-Nehmer auf den Preis sehr stark achten. Mhm. Er war am Kämpfen, Preis versus Funktion und Qualität. Bei uns war tatsächlich, dass Easy Fitness mehr Personalisierung, mehr Möglichkeiten hat, mehr ihren Charakter, mehr ihre Produkte zu positionieren und mehr Interaktionsmöglichkeiten, Community-Aufbau hätten. Mhm. Aber sie waren nicht bereit, den Preis zu zahlen.
Du hast von Qualität gesprochen. Wo ist dein Leading Edge gegenüber deinen Konkurrenten? Weil ich würde auch gerne im zweiten Schritt dann erfahren, unser Thema ist ja Innovation Mindset. Mhm. Wo ist dein Leading Edge und wie treibst du auch deine Innovation so voran, dass du immer diesen Leading Edge gegenüber deinen Konkurrenten hast?
So, wir sind, also was Personalisierung angeht, und da reden wir nicht nur drüber, dass du eine App innerhalb von 2 Tagen in deinen Farben, in deinem Logo, in deinem Image mit deinen Standorten drauf haben kannst, das ist Basic Personalisierung. Wer sind deine Trainer? Was machen sie besonders? Was sind ihre Spezialfähigkeiten? Was für Kurse bieten sie an? Oder was für Tipps, Übungsvideos? Wir haben Themenbereiche drin, wo jeder Experte in seinem Bereich Beiträge veröffentlichen kann, die Gemeinschaft mit Informationen füttern. Das heißt, die Interaktion und Zugänge und Materialien, was sie ihren Kunden ihren Mitgliedern anbieten können, ist bei uns einzigartig. NetPulse ist ein vordefinierter Baukasten mit gewissen Möglichkeiten, ohne eigene Übung hochzuladen, ohne eigene Themenbereiche mit integrieren zu können, ohne einen Gemeinschaftsaufbau. Wir bauen sehr darauf auf, dass diese Plattform aktiv genutzt wird von dem Kunden für seine Mitglieder, damit diese einen Mehrwert haben, bei ihm zu bleiben. Das funktioniert natürlich am besten bei Premium-Fitnessstudios, die Wert auf Qualität legen. Mhm. Und deswegen sind wir eher bei solchen wie Meridian, die ein Noble-Fitnessstudio aus Hamburg ist, mit sehr viel Spa, guter Personal-Beratung, Personal-Trainern und allem sehr stark und beliebt, weil sie eine One-Size-Fits-All-Lösung nicht für sich adäquat finden, genauso wie Pfitzmeier oder Bella Vitalis, wo wir demnächst rauskommen werden, sind tatsächlich eher in einem höheren Preissegment. Natürlich wollen wir dadurch auch Automatismen etablieren und lernen, um für diese vollautomatisierten Fitnessstudios mit keinen Trainern gewisse Trainingspläne, Erfolge schon vordefinieren zu können. So, wenn Bill isst gern Protein, trainiert am liebsten Brust, hier sind seine Erfolgsdinger, die du ihm schon mal füttern kannst, automatisierten Content ausspielen, der genau zu diesem Kunden passt. Aber dafür müssen wir durch die Premium-Leute erstmal Erfolgsparameter setzen und lernen. Und Big Data, also keiner von denen, die haben das Thema Big Data komplett verschlafen. All unsere Konkurrenten analysieren, wie viele Leute haben Kurs teilgenommen, aber die Altersgruppe, Geschlecht, welche Geräte, welche Übungen, welche sind die beliebtesten Trainer in meinem Studio, was wollen meine Mitglieder, was für Kundenfeedback, Fragebögen kann ich veröffentlichen, um zu sehen, wo geht die Stimmung hin, was sind die beliebtesten Bereiche, ist Functional Training gerade das Interessanteste für welche Altersgruppe. Wir haben eine ganz detaillierte Big Data Ansicht Plattform, wo der Studiobetreiber in Big Picture in alle Studios oder auf das Einzelne rein runterzoomen kann und rausfinden, was funktioniert dort gut, was funktioniert nicht, weil ich möchte, dass wenn am Ende des Jahres der Live-Fitness, der Verkäufer von Geräten herkommt und sagt, das musst du kaufen, Werner. Unbedingt, das beste Gerät ist mein heißester Seller gerade. Guckt er in sein Dashboard und sagt, ne, bei uns. Wir setzen im Moment aktuell auf Functional Training. Er hat sein Tablet auf, er sieht die Daten und kann sagen, wie ich will weniger Geräte, ich will mehr offene Räume, weil dieses Gerät wird bei mir gar nicht verwendet. Mhm. Also Big Data ist, glaube ich, unser größter USP neben der Personalisierung und tatsächlich, dass die Trainer ihren Content beisteuern können.
Mhm. Und siehst du deine Herausforderung als Gründer, als Geschäftsführer deines Unternehmens, siehst du eher den Vertrieb als deine Challenge oder doch die technologische Seite? Also gerade aus Innovationssicht ist ja Technologie unter anderem auch immer eine Challenge. Aber wo siehst du gerade deine Herausforderung? Ich verstehe, ihr habt ein wirklich Leading Edge gegenüber euren Konkurrenten. Den könnt ihr wahrscheinlich auch weiter ausspielen, so wie ich es verstehe. Ja. Ist das trotzdem eine Challenge für euch oder siehst du eher Neukundengewinnung als oder Sales? Insbesondere auch, weil du B2B2C gesagt hast. Ich stelle mir auch marketingtechnisch vor, dass es auch Challenges gibt. Also vielleicht musst du sogar an deinem Endkonsumenten eigentlich die Werbung starten. Hey, frag doch mal bei deinem Fitnessstudio an, dass du eine App willst mit Datenverarbeitung und so weiter. Also wo ist die Challenge? In der Technologie eher, Innovation voranzutreiben oder tatsächlich eher der Vertrieb von deiner Art?
Also ich würde es mal so aufteilen, 25% ist Technologie, die Herausforderung, unser Fokus drauf, weil wenn du ein schlechtes Produkt hast, einen guten Verkäufer, kriegst du es verkauft. Ja. Ja. Es ist nun mal der dumme Spruch, ein guter Verkäufer verkauft ein Eskimo auch Eis oder sowas in der Art. Ich glaube, Technologie ist nicht der größte Dealbreaker. Wenn du ein Produkt hast, das du entwickelt hast und du die Kundenanforderungen kennst, kannst du diese auch verkaufen irgendwie. Ja. Die größte Herausforderung, 75% unserer größten Herausforderungen liegen beim Vertrieb und beim Marketing. Aber gehen wir mal ganz kurz auf die ersten 25. Die größte Herausforderung bei dem ist, wir haben ein gutes Produkt, wir müssen es weiterentwickeln, wir müssen der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein. Das ist die Herausforderung, um beim direkten Gleich zu sagen, ja, ihr seid teurer, aber ich kriege auch so viel mehr bei euch. Ja. Das ist gerechtfertigt. Und dann bieten wir noch ein kleines Goodie hinzu, dass wir da in die Tür rein sind. Das ist die Technologie. Andere ist, dass wir das Onboarding von Kunden noch zu voll automatisieren, uns natürlich die Kapazitäten für die Weiterentwicklung, wir wollen sehr stark in das Wellbeing mit rein, dass wir nicht nur kannst du 100 Kilo Bank drücken, sondern wie geht's dir intern? Wie sind deine Blutwerte? Hast du Defizite? Wie ist deine Ernährung? Wie ist dein Gewicht? Hast dein Ziel erreicht? All die Sachen wollen wir mit reintracken. Aber jeder Kunde, den wir akquirieren, schiebt natürlich diese Roadmap, die ich habe, immer weiter nach hinten. Und dann den Kunden, den ich versprochen hatte, wir kümmern uns um die Smartwatch-Integration, um Wellbeing und die Integration von deinen intelligenten Geräten in die Lösung rein, schiebt sich dadurch weiter zurück. Von daher, je mehr Kunden wir haben, je mehr Anforderungen die haben, je mehr Herausforderungen haben wir auch in der Entwicklung. Aber das sind handelbare.
Ja.
75% unseres Erfolges hängt vom Vertrieb ab. Neue Ideen, weitere Entwicklung, Kunden zu begeistern, lange Sales-Zyklen. Meridian hat mich, Fitzmaier allein hat, ich habe ja erzählt, Anfang 2017 hatten wir das Problem, hatten wir mit Fitzmaier die Gespräche, Ende 2017 hatte ich den Vertrag unterschrieben und muss machen, wie wenn uns alles gut geht, wir sind nicht pleite, nee, alles cool, wir leben doch, bitte. Weißt du, die Herausforderung war da tatsächlich, ihn zu kriegen, zu committen, weil die Existenz auch davon abhängt. Jetzt ist das weniger der Fall, aber die Kundenzyklen sind immer noch sehr lang. Ich glaube, Corona wird das beschleunigen jetzt, weil viele ein digitales Angebot haben werden, Digitalisierung ist 5 Jahre voran, aber wir haben immer noch mit sehr langen Sales-Zyklen zu kämpfen. Manche kleinere können wir schnell abschließen, aber die großen dauern 3 bis 6 Monate. Mhm. Das heißt, intelligent verkaufen. Wir haben eine Vertriebsleiterin, Steph, kennst du, Resa? Die kümmert sich um die Kaltakquise und Aufsetzen von Kampagnen, die speziell getargetet sind über LinkedIn, über Facebook, über Instagram auf diese Geschäftsführung oder Trainingsleitung von Fitnessstudios.
Vielleicht einmal da noch nachgehakt, also Vertrieb, klar, smarte Wege finden, um da die Türen aufzukriegen. Ja. Aber vielleicht, wo wir gerade über Marketing auch gesprochen haben, habt ihr da irgendwie Wege, wo ihr sagt, da gehen wir ganz bewusst auch mal in neue, innovative Vorgehensweisen rein? Also du hast natürlich Social Media gerade erwähnt, das ist mittlerweile schon recht abgehangen, ne? Aber ja. Habt ihr da irgendwie, also beispielsweise auch Möglichkeiten über Big Data, du hast gerade gesagt, das ist euer Weg, den ihr da im Produktbereich sehen, ist das auch Dinge, die ihr mit übernehmt in eure Geschäftsprozesse, wo ihr sagt, da wollen wir auch mal ganz neue Wege gehen? Hast du da Beispiele?
Es ist schwer, ich glaube auch nicht unbedingt neu. Was wir uns sehr stark von mich da positionieren, ist Speaker bei großen Veranstaltungen, wenn es ums Thema geht, Digitalisierung, beim FitTech Summit, bei der FIBO oder anderen Sachen. Ein innovativer Weg ist, wir machen gerade die FIBO, die weltgrößte Fitnessmesse, zu unserem Kunden. Mhm. Und da kommen all unsere Kunden zusammen, verwenden unsere Technologie und wir haben die größte Datenbank, dann was Kunden angeht weltweit. Mhm. Von daher sind wir ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Wir haben schon, da arbeite ich auch schon sehr lang dran, dass wir den als Kunden gewinnen und denen was Besonderes anbieten, weil dadurch ist eine Win-Win-Situation. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen unser Innovativer. So haben wir die ganze Fitnesswelt, Deutschland und Welt, weil FIBO weltweit sich positionieren will als der Ratgeber für alles Thema Fitnessstudios, in ganz guten Weg, den wir gegangen sind. Und wenn der erfolgreich ist, glaube ich, haben wir nicht nur gut Umsatz generiert, sondern tatsächlich den besten Lead-Kanal generiert, den es gibt und auch unseren Konkurrenten gegenüber. Sonst wir haben generell uns auch von Social Media und Social Media Marketing etwas ferngehalten in diesem Thema, weil das Targeting Trainingsleitung oder Fitnessstudio-Betreiber hat eine sehr geringe Erfolgsquote bei Facebook oder eine sehr kleine Zielgruppe. Ich habe mich davon ferngehalten und ein bisschen distanziert, weil ich dachte, das wird nicht der Grund, warum wir erfolgreich sind. Muss mich vielleicht jetzt auch irren. Wir haben da eine starke Kampagne aufgesetzt mit. Und das ist, was ich ungern tue, aber ein bisschen auch Angst mit dabei zu haben. Das heißt, emotional zu verstehen, um was geht's denn gerade, wie helfen wir es, wie kriegen wir ihre Aufmerksamkeit, und das ist eher auf eine trumpische Art. Große Wörter ohne viel Inhalte hinter, die bei denen resonieren, wie zum Beispiel, hast du Probleme mit Stilllegung? Unsere Kunden nicht. Etwas provokativer unterwegs zu sein. Mhm. Damit du musst gar nicht groß was verkaufen, du nennst das Problem und sagst, wir sind die Lösung, und wenn ihr mehr erfahren wollt, das ist typisch Trump. Dahinter ist zwar bei uns was, aber im Endeffekt, dieser kurze Satz prägt, resoniert mit dir und interessiert dich, und wenn du dann Interesse hast, kontaktierst du uns. Ich glaube, wir benutzen Standard-Vertriebsprozesse und Wege, weil wir in einer sehr, sehr altmodischen Branche auch unterwegs sind, die wenig Innovation da zugelassen hat.
Zum Marketing nutzt ja Influencer unter Umständen. Also es ist ja immer noch so ein Trend weg von den großen Influencern, die jetzt irgendwie die Riesenreichweiten haben.
Im Makro, Mikro.
So einem Micro-Influencer für Leute, die in einem sehr, sehr speziellen Gebiet sind. Aber das könnte bei euch ja auch passen. Ist das das, was ihr mal angeschaut habt oder auch vielleicht verwendet?
Ja, ist was wir dieses Jahr verwenden werden. Auch da wieder ein B2C-Markt lässt Influencer super zu. Das bedeutet, wenn so eine Pamela Reif, die über ein paar Millionen Follower hat, die attraktiv ist, die für Sport steht, verwenden werde, um jetzt vielleicht ein Produkt, das wir demnächst auf den Markt bringen, zu promoten, das B2C-technisch Umsatz generiert, ist das der beste Weg. Mhm. Wie viel Fitnessstudio-Betreiber dieser Person folgen, war uns nicht bekannt. Das heißt, wir werden da jetzt auch eine Lektion haben. Wir werden jetzt da lernen, ob das erfolgreich ist für uns. Ich habe das da als nicht den relevantesten, den besten Weg und habe halt versucht, weil wir der Sparflamme noch gearbeitet haben, jeden Cent zu sparen, haben wir ins Geld verschwendet. Hätte ich besser machen müssen, ein paar Risiken eingehen. Mhm. Aber im Moment sind wir so ganz gut verfahren mit dem direkten Vertrieb. Dieses Jahr gehen wir etwas mehr auf Risiko und setzen auf Influencer beziehungsweise auf Social Media und lernen da recht schnell. Weil was ich dadurch verpasst habe, da vielleicht auch die Lektion, ich musste sehr auf jeden Cent achten, weil wir mussten uns neu erfinden. Das Geld der Investoren ist verprasst. Wir hatten jetzt Einnahmen von unseren Kunden, die uns über Leben finanziert haben. Aber nochmal, hatten dann auch neuen Investor, den wir aufgenommen haben. Ich hätte da ein höheres Risiko eingehen sollen. Ich hätte nämlich testen, weil was dir Social Media natürlich auch schön erlaubt, ist, dass du eine Target Audience definierst, also eine Zielgruppe definierst. Diese am ersten vielleicht nicht funktioniert, aber du packst ein paar neue. Mit jeder Kampagne packst du neue dazu. Du hast einen Schneeball, der immer größer wird, der für jede Kampagne, wo du angefangen hast, immer effektiver wird, schärfer und fokussierter. Entweder nimmst du ein paar weg, sagst, die waren unwichtig, jetzt sind es wirklich Leads drin, die hochwertig sind für dich und dadurch sparst du auch Geld. Und das merke ich jetzt in unserer aktuellen Vorgehensweise, dass wir da mehr und mehr wirklich identifizieren, für wen ist es interessant und was ist für den interessant. Und dadurch generieren wir jetzt schon passiv Leads.
Mhm. Mal kurz zurückzukommen auf die FIBO. Das ist ja, glaube ich, die weltgrößte Fitnessmesse, kann man sagen.
Ja.
Genau. Jetzt wurde die Messe auch genauso wie leider viele andere Messen natürlich abgesagt, aufgrund von Corona. Ja. Wie seid ihr durch diese Situation mit Corona gekommen? Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich jetzt einige Fitnessstudio-Betreiber vielleicht gedacht haben, ah Mist, hätte ich jetzt so eine App wie von Actinate, das hätte mir jetzt wirklich einiges gebracht. Habt ihr jetzt mittlerweile Kunden, die euch sogar anrufen und euch nach Produkten, nach Services, nach Dienstleistungen fragen? Wie kommt ihr mit der Situation zurecht?
Also erstmal, Corona hat die Fitnessindustrie sehr hart getroffen. Die ersten Analysen von Deloitte sind, dass 20-30% dieser Industrie sterben werden, weil die Margen sehr dünn sind. Für die, die es nicht wissen, um mal auszuholen, Stilllegung hatte ich vorhin mal erwähnt. Stilllegung ist, ich darf nicht zu dir ins Studio, ich darf deine Dienstleistung nicht wahrnehmen. Ich als Mitglied habe das Recht, meinen Vertrag stillzulegen, um die Zahlung auszusetzen, bis ihr mir wieder Dienstleistung anbieten könnt. Das bedeutet, ich darf nicht kündigen, ich bin immer noch Mitglied, aber ich zahle für diesen nächsten Monat nichts. Dieser Faktor, diese Klausel in den Regeln, in dem Vertrag drin, ist der Grund, warum viele Existenzen kaputt gehen werden in der Fitnessindustrie. Die Margen waren dünn, die haben hohe Kosten. Es ist ähnlich wie bei der Housing-Markt. Du hast dir was gekauft, was du dir nicht leisten konntest, an Equipment von Technogym, und du leasst dieses jetzt. Und es funktioniert, wenn du Umsätze generierst, kannst du es zahlen. Aber jetzt ist alles weggebrochen und dadurch werden sehr viele sterben. Also da angefangen, Cold Calling und Kaltakquise hat überhaupt nicht funktioniert in der Corona-Zeit. Mhm. Es war, wie du gesagt hast, es kamen Leute auf uns zu, die gesagt haben, wir brauchen eine Lösung, wir brauchen Hilfe. Wie schnell könnt ihr was machen? Wir mussten ein paar ablehnen, weil wir hatten unsere großen Kunden, Meridian, Fitzmaier, Vitalis, MyGym, wo wir gesagt haben, auf die fokussieren wir uns. Das heißt, wenn wir es schaffen, ohne große Customization, können wir euch veröffentlichen. Mhm. Haben da auch drei neue veröffentlicht, aber es war zu spät. Mhm. Die Mitglieder waren schon draußen. Du hast wieder, wie ihr vorhin schon richtig gesagt habt, nur weil ich eine Lösung habe und eine App und eine Digitalisierungsschicht, die viele, viele Vorteile bringt und Menschen miteinander verbindet, wie vermarkte ich diese? Wie mache ich meinen Mitgliedern klar, dass, hey, nicht stilllegen, ladet euch die neue App. Das sind über Newsletter, wie viel öffnen Newsletter. Das heißt, unsere Marketingmöglichkeiten für unseren Kunden, um seine Mitglieder zu erreichen, waren begrenzt und nicht mehr vor Ort, weil das Hauptding ist vor Ort. Sie müssen ins Studio kommen, da sehen Sie, es gibt eine App oder der Trainer erzählt es Ihnen. Die waren nicht mehr da. Von daher haben wir 3 neue veröffentlicht, wo wir auch gesagt haben, ihr müsst nichts zahlen, weil wir auch nicht versprechen könnten, wie das bei euch funktioniert. Wir wollten euch helfen in der Krise, wenn es danach funktioniert. Und viele davon haben gemerkt, es war schon zu spät.
Mhm. Und lass mich vielleicht Corona nach. Wie setzt ihr diese Digitalisierungsschicht denn jetzt in der aktuellen Situation Corona ein, beziehungsweise eure Kunden? Also wie kann ich mir das vorstellen? Nehme ich mir dann eure App auf dem Tablet?
Wir hatten die Herausforderung. Wir wurden im März an. März, ich habe mehr verfolgt. Im April hätte die FIBO stattgefunden, um auf dein Anfangsproblem zu kommen. Als ich im Februar schon gesehen habe, wie es in Asien durch die Decke geht, wusste ich, hier kommt was, das können wir nicht aufhalten. Mhm. Und alle Großveranstaltungen, Fußballspiele, Messen, und wir haben 40.000 Euro, die wir für die FIBO in die Hand genommen hätten, 25.000 Standmieter, 15.000 Stand, hatten 100 Quadratmeter gebucht, wir wollten auf die Kacke hauen, dieses Jahr und rauskommen und zeigen, wie cool wir sind, mit einem vollautomatisierten Mitgliederreise in ein Fitnessstudio, wusste ich schon, das wird nicht funktionieren. Ich habe auch mutig, ich habe die 25.000 Euro nicht gezahlt, und ich war eigentlich schon Monaten Verzug, weil ich gesagt habe, die Messe findet nicht statt, die wird nicht stattfinden. Dadurch habe ich schon angefangen, darüber nachzudenken, wie kann ich diese Digitalisierungsschicht, die wir etabliert haben, wo Mitglieder, wo über 40.000 zu dem Zeitpunkt schon aktiv kommuniziert, gechattet, verwendet hatten bei Fitzmaier, wie kann ich es nutzen, um ihnen beim Überleben zu helfen? Was kann ich implementieren? Und dann hatte ich schon einen Ideenkatalog, und das war eins, digitales Training daheim. Die Möglichkeiten haben wir, aber nur weil ich die App dafür habe, animiert mich das ja nicht. Wir haben Herausforderungsmodul, zum Beispiel dein Trainer in deinem Studio, jeder kann eine eigene Herausforderung starten und kann sie an dich adressieren und du musst da mitmachen. Und dann hast du ein Ranking-Punktesystem, du erhältst Punkte fürs Teilnehmen, es animiert dich. Dein Trainer coacht dich noch aus der Ferne.
Gamification so ein bisschen. Hm? Gamification sozusagen.
Ganz genau, 100%. Gamification, und du nimmst einer Gemeinschaft teil, eine Herausforderung, du musst ein Ziel erreichen. Aber sie kommt von deinem Studio, von deinem Trainer. Mhm. Nächste ist, dass wir gesagt haben, wir haben eine aktive für uns, die unsere Lösung nicht kennen. Wir haben einen sehr starken Community-Focus, ähnlich wie Instagram und Facebook, wo wir eine Content-Timeline, wo du Informationen aufnehmen kannst zum Thema rund um Training, Ernährung, oder auch deinen eigenen Erfolg mit reinposten kannst, die du zum Training hast. Diese Timeline ist der Nummer 1 Faktor, wo Leute sich informieren, über was für Expertenwissen rumgeht. Aber auch wir die Möglichkeit haben, Content zu platzieren, wie zum Beispiel, dein Trainer hat einen neuen Trainingsplan für dich erstellt. Home Workout Nummer 1. Da haben wir eine ganze Serie etabliert, wo wir gesagt haben, wir müssen mit den Trainern zusammenarbeiten. Die haben uns übrigens, die Fitzmaier Venice Beach Trainer, wollten von uns nichts wissen. Die dachten, Digitalisierung ersetzt sie. Die haben uns als Feind gesehen. Okay. Und haben nie verstanden, dass ich sie ergänzen will, weil ich will sie unterstützen. Ich finde Prozessoptimierung Mensch zu Mensch für mich immer noch der wichtigste Kontakt und nichts ersetzt den. Und jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, liebe Trainer, wir haben jetzt eine Plattform, in der ihr eure Mitglieder noch beraten könnt. Mhm. Ihr könnt ihnen Trainingspläne schicken, ihr könnt direkt 1:1 einen Trainingsplan austauschen, ein Gespräch führen, so wie wir es jetzt tun, ihm beraten und sagen, deinen Trainingsplan kriegst du gleich und ich möchte sehen, dass du den auch ausführst. Mhm. 3-mal die Woche daheim, hier ist das Homeworkout. Wir haben Module präsentiert wie 1:1 Coaching, Integration von Livestreams in die App, damit du einen Trainingstermin wahrnehmen kannst, halt so wie wir es jetzt haben aus der Ferne, und ihr einen gleichen Trainingsplan schicken kann. Wir haben die Möglichkeit, dass wir einen globalen Trainingsplan veröffentlichen können für alle Mitglieder, Workout des Tages. Das haben sie auch effektiv. Wir haben das jetzt runter reduziert, weil zu viele Notifikationen rausgingen. Auf 2-mal die Woche kommt ein Trainingsplan von der Fitzmaier Venice Beach UG. Und du kannst noch personalisiert einen von deinen Trainer erhalten. Mhm. Und machen. Dadurch haben wir den Trainern was zu tun gegeben. Wir haben den Mitgliedern, die dort sind, um zu pumpen, eine Möglichkeit gegeben, dass sie weiter trainieren und was daheim tun können, damit wir ihnen auch zeigen, wir sind für euch auch zu Hause da. Weil wenn du deinen Vertrag stilllegst, kommst du auch nicht mehr in die App rein. Mhm. Von daher alle Services, die wir haben. Aber das Nächste, was wir dachten, das sind ja nur 50% der Mitglieder, gehen hin zum Trainieren. Fair genug, 66% der Mitglieder gehen hin, um eine Mitgliedschaft zu haben und die Illusion von Fitness zu wahren. Von diesen, die übrig bleiben, die 33% gehen zum Pumpen und die anderen 30% in die Kurse. Mhm. Weil wir haben ja auch eine hohe Rate in Leuten, die eine Mitgliedschaft im Februar abschließen, Januar. So. Für diese haben wir Kurs-Livestream etabliert. Also ich musste dann, als wir eingeladen wurden zum Krisenmeeting, über Nacht zum YouTube-Streamer werden und rausfinden, wie können wir Livestream implementieren, wie können wir den Kursleitern eine Möglichkeit geben, ihren Mitgliedern sagen, wir sind noch hier, nicht irgendjemand, nicht irgendein globaler Content, weil das findest du auf YouTube, auf Gymmondo, auf Fitnessraum etc. findest du tausend Übungen, wo die Trainer, die du nicht kennst, dir sagen, wie du Yoga machst. Aber was bei Fitzmal bei unseren Kunden sehr stark war, war dieser Mensch-zu-Mensch-Interaktion. Ich möchte immer noch an dem Kurs teilnehmen. Mein Leben soll normal weitergehen. Wir haben es etabliert, dass wir Livestream-Studios eingerichtet haben bei unseren Kunden. Ich habe herausgefunden, wie man livestreamt auf YouTube, was für Geräte involviert sind. Habe das Equipment für unseren Kunden gekauft, war monatelang, also bis vor zwei Wochen war ich noch der Hauptstreamer, der die Streams eingerichtet hat in den Studios, das Setup, das Equipment gekauft, verkabelt, selbst mit bei Fitzmai dort Kabel rausgerissen, mitgemacht, mittendrin gefangen. Also Fitzmai hat mich als jemand von seinem Team gesehen. Das fand ich echt klasse, weil sie wussten, ich bin da, um das zu sehen. Das war, die beiden Maßnahmen waren der Grund, warum die Stilllegung bei Fitzmai. Es sind ein paar eingetroffen, aber im Vergleich zu dem anderen Markt, also unglaublich unheard of. Also es gibt kein Fitnessstudio, das in dem Bereich so eine enge Bindung hinbekommen hat, weil die haben Training weiter aufrechterhalten, sie haben Coaching aufrechterhalten und sie haben Kurse aufrechterhalten. Nicht optimal, aber das Feedback, wir haben einen Post rausgehauen mit Feedback. Hättet ihr noch Fragen, was fehlt euch bei Livestream? Auf diesen einen Post in der App kamen 400 Kommentare. Okay. In den meisten Kommentaren, die wir sehen, glaubt mir, so aktiv ist die Community im Posten da nicht. Aber was wir geschafft haben, ist, wir haben ihnen Normalität geboten. Wir haben ihnen die Gesichter, die sie kennen, die vertrauten Gesichter. Mhm. Und das war echt ein unglaubliches Feedback. Bei Fitzmaier haben wir ein unglaublich, hat auch seine Kosten natürlich, aber war wirtschaftlich gut. Aber wir waren da nicht frech. Wir haben versucht, das Beste für die Mitglieder und unseren Kunden zu tun. Und das hat uns noch eine Stufe weitergehoben, jetzt gerade was. Das ist der Mehrwert, den ich schon immer sagte. Wenn du eine digitale Plattform hast, wenn du eine skalierbare, eine modulare, wo du schnell reagieren kannst, neue Sachen implementieren, bist du für schlimmste Fälle vorbereitet. Mhm. Und das signiert jetzt tatsächlich unseren Mehrwert bei dem Kunden und hat uns viele neue Kunden auch gekommen, weil er nur strahlt. Auch Werner Fitzmaier, den ich 2,5 Jahre nicht kannte, mit dem habe ich jetzt ein sehr gutes Verhältnis, weil er sieht...
Der Gründer von Fitzmaier meinst du?
Genau, ist der Werner Fitzmaier, genau, ist der Gründer von Fitzmaier, ein unglaublicher Mensch, unglaubliche Vision, die hinter was er aufgebaut hat, hatte. Der hat halt Digitalisierung als, was brauche ich denn das, gesehen. Und jetzt merkt er, dass wir dadurch auch neue Geschäftsmodelle anknüpfen jetzt mit Online-Mitgliedschaften und andere Sachen. Was sieht da ist Mehrwert drunter? Und vor allem habe ich ein sehr gutes Verhältnis, weil er gemerkt hat, ich habe für das Unternehmen mitgebrannt und geholfen, eine Krisensituation zu unterstützen. Von daher für uns hat Corona auf eine neue Stufe gehoben. Ich muss vorsichtig sein, mit Freude zu sowas Schlimmem und damit umzugehen. Aber gleichzeitig hat das Digitalisierung in dieser Branche nach vorne geschoben um ein Vielfaches. Also ich glaube 5 Jahre mindestens.
Und also ich meine, genau wie du sagst, ne, also man muss ja auch Chancen und die positiven Aspekte von solchen Krisen suchen. Und gerade für digitale Innovationen ist es natürlich ein tolles Testbett. Ne? Normal hätte man sich vielleicht nicht rangewagt und jetzt muss aber irgendwie funktionieren. Wir haben das ja auch an der Hochschule in der Digitalisierung der Lehre gesehen. Ja. Einmal war alles möglich und würde mich aber auch interessieren, also Gedanken mache ich mir viel in unserem Hochschulumfeld, aber du bestimmt auch, was ist denn jetzt auch gekommen, um zu bleiben? Also manches war vielleicht nur eine Übergangslösung und man wird gern wieder zurückgehen. Anderes kann man sich vielleicht gut vorstellen. Also wie du sagst, ne, Livestreaming, ich habe vielleicht kein Hinfahren ins Fitnessstudio, zurückfahren, das passt nicht in meinen Tagesablauf rein, aber von zu Hause kurz online mitmachen, das würde ich vielleicht hinkriegen. Also ist das vielleicht was oder welche Dinge würdest du sagen, das kann ich mir gut vorstellen, das geht auch nicht mehr weg.
Online, Livestream. Wir werden ein Online-Abo mit etablieren, wo die Leute dann entweder für die Region, die noch keine Fitzmaier-Mitglieder sind, dran teilnehmen können an der Expertise. Es gibt dann eine eigene Lösung dafür. Oder du kannst eine Fitzmaier-Online-Mitgliedschaft, weil du Geschäftsführer bist und reist viel durch die Gegend oder du bist Vertriebler. Und dann kannst du deine Kursleiter, die du gern bei dir hättest, auch immer dabei haben in der Tasche. Mhm. Das ist 100% was. Das ist soweit, dass Werner Fitzmaier jedes Fitzmaier Studio jetzt mit einem Livestreaming-Raum ausrichtet. Mhm. Und da haben wir jetzt andere technische Herausforderungen, wie man Streams automatisch generiert, etabliert, wie man die Operator vor Ort schult, Hardware ausstatten, das war alles, passiert recht schnell. Also das ist direkt geblieben. Auch dieses Remote Coaching und Beratung hat einen Mehrwert, wo er sieht, da kann ich mehr draus machen, recht schnell, ohne großen Aufwand. Und Challenges, ohne Zweifel. Ich glaube, da werden wir sogar noch mehr machen mit automatisierter Beratung in Hinsicht auf Gesundheit auch. Wir haben E-Commerce integriert, wir haben Gesundheitstests integriert, die Nutzer kaufen können, wo auch Vitamindefizite bis hin zu auch Corona-Antikörper mit durchleuchtet. Wenn du die Möglichkeit hast, bietest du ihnen dadurch auch einen gewissen Schutz und Sicherheit, Maßnahmen an für ihre Gesundheit.
Und noch eine vielleicht gründerspezifische Frage. Du hast von deinem Pivot erzählt, das heißt, du hast erstmal quasi eine B2C-App gehabt, bist umgeswitcht auf deinem B2B-Bereich. Wie hast du die Entscheidung getroffen? Hey, wir sind jetzt volles Karacho, 1-2 Jahre lang in diese Richtung gerannt. Liebes Team, in dem Fall war ja auch dein Vater mit dabei, mit an Bord. Wie hast du es deinem Vater erklärt? Okay, jetzt müssen wir aber in eine andere Richtung rennen.
Es war immer recht leicht. Er lässt sich begeistern von, was ich machen möchte. Die Investoren. Die Investoren waren natürlich, also das war auch Anfang 2017 bis Ende 2017 mit Carsten, der einer meiner Investoren, der Ex-Geschäftsführer der Wildwerke, Capri-Sonne, ist ein sehr erfolgreicher Mensch, sehr ambitionierter Mensch, der für den Versagen auch keine Option ist. Von daher hat er hohe Erwartungen, hat viel Geld investiert und wir scheitern. Ja. Von daher war ich quasi ein Sandsack, der aushalten musste, was er ausgetischt hat, aber auf eine unglaublich menschliche Art. Also ich spreche jetzt noch sehr hoch an, dass sein Geld eigentlich, er dachte, es ist weg. Ich wusste, Carsten, ich habe da noch eine Idee. Ich weiß, wie wir es machen. Ich gebe nicht auf. Von daher, die Frage war, lohnt sich, passt es zu meiner Vision der Firma? Actinate steht für Active Nation und wir wollen weltweit die Menschen Zugang zu Sport verschaffen und es transparent digitalisieren. Ich musste akzeptieren, dass dieser Weg nicht funktioniert und entweder ich scheitere jetzt und gebe auf und ich arbeite wieder für irgendjemand, wo ich einfach nur meine Stunden absitze oder ich versuche noch meinen Traum zu realisieren. Ist es ein Umweg für mich, die Fitnesswelt aufzunehmen und diese Gemeinschaft, wie groß das Potenzial, 10 Millionen Mitglieder, da habe ich ja schon mal 10 Millionen von den Nutzern, die ich gerne auf der Sports-Community hatte. Was ist dann Stufe 2, Stufe 3? Und mit meinen Investoren auch gleichzeitig zu kommunizieren, das hier ist die Roadmap, die ich sehe. Das hier ist ein Sprungbrett für uns. Und wir haben gleich 9 größte Fitnessstudio Deutschlands als Kunden. Mit diesem Sprungbrett schaffe ich es. Und es verschafft mir Geld, Stabilität, Planungssicherheit und kauft mir Zeit. Seid ihr mit dabei? Ein Investor sagt, nö. Ich habe ein B2C investiert, habe ich gesagt, ja, und wir sind noch ein B2C, hier ist wie. Wir haben immer noch die Cs. Wir müssen aber über die Bs gehen und haben ein Vertriebsthema jetzt. Okay, gut, bin ich einverstanden, bin ich zufrieden, aber ich bin einverstanden. Carsten sofort mit dabei, Helm aufgesetzt, mit aufs Moped und mit mir über die Autobahn gerast, da Badeschlappmann an. Von daher, das war die größte Herausforderung für mich, um mein Ego und meine Vision da zurückzustecken, zu sagen, okay, jetzt muss ich einen längeren Weg gehen. Es ja. passt noch, es identifiziert noch mit dem größeren Ziel und es ist ein Umweg, den ich gehen will, weil du kennst mich, Reza, für mich ist aufgeben keine Option.
Das weiß ich ja.
Von daher.
Das ist auch die nächste Frage. Wie lange machst du das schon? Also wir kennen uns ja schon seit ein paar Jahren. Ich bewundere wirklich deine Ausdauer, die du hast. Ich weiß auch, dass du seit ein paar Jahren das machst.
Wie lange 5 Jahre mache ich das schon.
5 Jahre.
Es ist schon eine anstrengende Sache, aber es ist auch eine unglaublich erfüllende Sache beim Arbeiten bei den Thematiken. Von daher, 5 Jahre bin ich jetzt hier schon dran. Also 5 Jahre gibt es die Firma, 5,5 Jahre sitze ich schon dran, ungefähr. Ja. Von der ersten Idee bis hierher. Es muss sich neu finden. Ich glaube, das Anstrengendste ist, wir haben so viel Potenzial und so viel, also Umsatz, der jetzt auch dem gerecht wird. Du kannst nur von Potenzial so lange leben. Und ich glaube, wir kriegen ein ganz gutes Gehalt hin für uns als Mitarbeiter. Ist noch nicht gerechtfertigt für das, was ich tue. Aber das, was mich erfüllt, ist, dass ich liebe, was ich tue. Mhm. Und von da ist für mich gar nicht Ausdauer. Ich liebe Montags.
Sehr gut.
Wer kann das sagen? Wer zum Teufel kann das sagen, dass er steht montags auf und er grinst? Ne? Er huckt, er muss am Sonntag ins Büro und er sagt, die neue Red Bull Leipzig-Lösung, die wird das Beste, was die Fußballwelt je gesehen hat. Die FIBO-Lösung wird das Geilste. Wir haben ein neues Feature für dich, Harry, für die Fitzmeier-App, und wo ich so drauf brenne, zu sagen, ich liebe, was ich tue. Und das macht das Ganze super einfach. Wenn das matcht, glaube ich, hältst du viel aus. Und es vertröstet viel. Monetär ist immer noch ein Faktor, der zu kurz kommt. Aber er wird definitiv dadurch vertröstet, dass ich liebe, was ich tue und ich eine Vision drin habe. Und ich habe mit von reichen Fußballern, bekannten Fußballern bis hin zu reichen Investoren, du lernst so viele Leute kennen, du merkst, du bist auf dem richtigen Weg, weil viele Leute, die viel erreicht haben, dir auch dahinter dem Projekt stehen. Von daher aushalten, durchbeißen. Niemand auf dieser Welt, jemand, der dir sagt, es wird einfach, und was Zuckerberg, was Steve Jobs, was alle erfolgreich, was Under Armour, egal welche Marke und egal wie sie aufgebaut wurde, das ist super einfach und du musst nur eine Idee haben, das ist Quatsch. Du musst durchhalten, du musst dich weiter neu erfinden, du musst dynamisch sein, du musst intelligent vorgehen, du darfst nie aufgeben, du musst all diesen Bullshit, den du auf jeden Montags YouTube oder Instagram Post siehst mit Motivation Keywords, das stimmt schon, ist hart.
Wie oft hast du denn an Aufgeben gedacht, so die ganzen Jahre?
Puh, ist eine fiese Frage. nie.
Wow.
Direkt dran gedacht. Es ist sicher was, wo ich mich oft gefragt habe, warum gebe ich da auf? Warum? Ich habe Angebote von Under Armour für eine Stelle erhalten, die lukrativ gewesen wäre. Auch jetzt, mein größter Konkurrent wollte uns aufkaufen und mir eine Stelle bei ihm anbieten, wo ich gesagt habe, das macht sicher etwas schwerer, wo du dich fragst, warum? Warum soll ich, warum tue ich das? Für was? Ist es eine eigene Erfüllung? Tue ich nur einem Wahnsinnstraum nachjagen? Ich sehe das Potenzial dahinter. Vor allem war für mich Aufgeben vielleicht mal eine temporäre Emotion, die ich einfach mitbegleiten muss. Und das werdet ihr auch sehr viel haben für jeden Mitgründer. Ihr werdet Momente haben, wo ihr abends da sitzt und ihr von negativen Emotionen überflutet werdet. Warum habe ich das getan? Wieso mache ich denn noch? Ich könnte schon ein Haus und ich könnte, guck mal, was für Autos der XY fährt. Und da muss man sich einfach hinhocken, Popcorn holen und gucken, was die Welle, die da an negativen Emotionen mit sich bringt, wie hart sie dich trifft, und dann einfach wieder aufstehen, nächsten Morgen sagen, verstehen, wo es herkommt und wie du das lösen musst. Und ich habe da ein ganz gutes Gefühl zu mir und zu diesen Negativen, wie ich damit umgehe, und meine Emotionen, meine Begeisterungsfähigkeit, das Potenzial, das ich drin sehe, überwiegt. Es gab aber diese negativen Momente, die mich definitiv hart getroffen haben, schon nah an Tränen, wo ich sage, ist so anstrengend und jeder Tag war ein Kampf, aber gleichzeitig am nächsten Tag war Montag und ich denke, yay, let's go, mal gucken, was diese Woche bringt.
Da würde ich einmal noch einhaken. Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz viel mitgekriegt, wie dein Innovation Mindset so ist. Vielleicht da mal noch die Frage, wie bringst du deine Vorstellung ins Team rein? Also welche Art von Innovationskultur hast du gerne im Unternehmen? Wie setzt du das um? Was sind da vielleicht Tipps, Tricks und Kniffe, die du hast? Wie gibst du das weiter an die anderen?
Das ist eine spannende. Ich habe beteiligt ganz gerne auch meine Mitarbeiter. Leute, die fordern mich heraus. Täglich von ihnen herausgefordert werden. Ich möchte, dass die Firma zu ihrer wird und sie dadurch auch leben. Sie die Richtung nicht nur sagen, na, können wir machen, sondern nee, macht das Sinn. Das heißt, ich habe sehr intelligente Leute, die ich auch hier mit einstelle, die mitarbeiten, die mich auch kritisieren in meiner Idee, meiner Vision. Und ich bin quasi der Spinner da davon, der einfach losgelöst Wochenende 1000 neue Gedanken hat, Montagsmeeting die Entwickler erschreckt ein bisschen, aber auch sehr kritische, die sagen, nee, das ist nicht machbar, du hast Folgendes vergessen. Das heißt, ich habe einen sehr aktiven Austausch mit meinem Team über die Richtung der Firma und mit meinen.
Wie viele Leute sind das Team? Das haben wir, glaube ich, gerade noch gar nicht gefragt.
Genau, wir sind 8 Mitarbeiter. Mhm. Wir haben 2 Investoren, die da mit drin sitzen. Das ist die Haas Media aus Mannheim mit dem Ex-Geschäftsführer, dem Kai von Schilling, der selbst privat auch investiert ist, und Carsten. Und mit allen arbeite ich die Zukunft und die Strategie und Innovation sehr eng aus, weil ich möchte, dass sich damit identifizieren und mitarbeiten und mit anstrengen. Weil sonst, und das ist meine Meinung im Team, und ich glaube, das teilen auch viele, wenn man sich mal die neue Michael Jordan-Dokumentation ansieht.
The Last Dance.
Ja, die ist super. Die ist super. Die zeigt ein Killer und jemand, der Aufgeben nicht akzeptiert und sagt, du bist schlecht, dann entweder gehst du dran kaputt oder du ziehst hier mit. Du brauchst Leute, die sich verbunden fühlen mit dem Ganzen, die vorhaben, die wollen das hier zu dem größten Unternehmen machen. Mhm. Du motivierst sie, du tust Ambitionen. Du machst das, ein ambitioniertes Vorhaben, du motivierst sie täglich mit Erfolgen und Meldungen und du musst halt auch gleichzeitig gucken, dass sie nicht überwältigt werden. Mhm. Von daher ist eine Herausforderung, sie so nah dran an realisierbaren Zielen zu halten und orientieren, aber gleichzeitig eine große Vision von Big Picture, und da bin ich ein sehr emotionaler Führer, der in dem Bereich versucht zu sagen, das Potenzial, das ich sehe, auch dieses Feuer in ihnen zu entfachen. Und das funktioniert mal besser, mal schlechter. Ich glaube, generell haben wir ein Team, das für diese Firma blutet und brennt. Und ich bin unglaublich stolz auf die Leute, die hier mit angepackt haben. Und deswegen zögere ich auch nicht, diese mit zu beteiligen, weil für mich die der Erfolgsfaktor sind am Unternehmen schlechthin.
Super.
Ich hoffe, es habe so ein bisschen beantwortet.
Ja, mega. Unsere Punkte, die wir schon vorgedacht und vorbereitet hatten. Ich weiß nicht, Resa, hast du noch irgendwas, was wir unbedingt besprechen wollen, wo wir nochmal nachhaken können?
Also ich glaube, für unsere Zuhörer war das auf jeden Fall super spannend, erstmal das Mindset von Bill kennenzulernen, auch vielleicht die Industrie, die Fitnessindustrie kennenzulernen, auch zu verstehen, dass Corona natürlich auch viele Herausforderungen bringt, aber auch auf der anderen Seite auch manchmal auch wirklich Chancen bietet. Für mich persönlich war es auch mal schön, positive Nachrichten in dieser wirklich schwierigen Zeit auch zu hören. Von daher also wirklich vielen Dank, Bill, für die ganzen Insights. Hat uns, glaube ich, persönlich alle wirklich weitergebracht. Hat uns auch sehr großen Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder.
Freue mich auf das nächste Gespräch. Und wenn ich nochmal einhaken darf, ich glaube, diese Dynamik, die du mitmachst, das ist ein entscheidender Faktor für ein Startup. Mhm. Corona bringt eine Marktveränderung mit. Die Unternehmen, die sich nicht mitändern, die festgefahren sind in ihren Wegen und keine Möglichkeiten haben, zu reagieren auf Anforderungen, gehen unter. Und wir haben viele Startups gesehen, seitdem wir hier in diesem Unternehmen saßen, der InnoWerft, die einfach nicht auf bereit waren, Veränderungen einzunehmen und manchmal ihr Ego im Weg war, manchmal einfach Starrheit. Seid offen, schließt nichts aus, holt Leute, die euch herausfordern, und geht dynamisch den Weg, und das werden eure Kunden auch sehr an euch schätzen.
Auf jeden Fall. Phänomenales Abschlusswort, würde ich sagen. Dann vielen Dank auch von meiner Seite, Bill, und bis demnächst.
Hat mich sehr gefreut.
Danke. Bis bald.
Danke. Mach's gut.
Tschüss.